So, fangen wir an. Guten Morgen, herzlich willkommen zur Vorlesung Dunkle Energie. Geht hier um Kosmologie für Fortgeschrittene. Das ist jetzt ein neues Modul, was wir haben, fortgeschrittene Kosmologie. Thematisch wird es jetzt hier hauptsächlich um dunkle Energie gehen, aber wir ziehen an diesem Thema eben vertiefte Aspekte der Kosmologie ein und ziehen die auf, Sachen, die man in der normalen Kosmologievorlesung einfach nicht machen kann, weil die Zeit fehlt. Ja, wir werden aber trotzdem noch ein paar Grundlagen zur Kosmologie wiederholen. Das ist also jetzt erstmal der generelle Umriss der Vorlesung, die also hier angeboten wird. Ich freue mich über das rege Interesse an der Kosmologie. Wir haben ja regelmäßig Kosmologievorlesungen immer im Sommersemester. Wer von Ihnen hat denn die Kosmologie gehört? Oh, wow, sensationell, super. Gut, dann können wir ja gleich dann richtig loslegen. Wer hat die allgemeine Relativitätstheorie gehört? Ach gut, wunderbar. Gut. Ja, welches Semester? Ich frage immer so gerne das Publikum, wen ich da vor mich habe. Also viele Gesichter kenne ich, bekannte Gesichter, einige kenne ich noch nicht. Wer ist denn im Bachelorstudium so bis fünftes, sechstes Semester ist jemand da? Eine? Sie haben die Uni gewechselt. Gut, herzlich willkommen in Frankfurt. dann sind die Änderungen. Wer ist im Masterstudium? Der größte Teil. Okay. Wer ist Doktorand? Keiner. Okay. Sie sind Doktorand. Gut. Ja. Wir haben Übungen dazu. Also es ist so, dass das Modul 4 CPs zählt. Das heißt, wir haben 2 Stunden Vorlesung, 1 Stunde Übung. Und die Übungen sind jetzt dienstags 11 bis 12. Schauen wir erstmal hin. Ach so, die Vorlesung können wir natürlich auf Deutsch machen oder auf Englisch. Was bevorzugen Sie denn? Deutsch. Deutsch, okay. Also dunkle Energie. Also Mittwoch 10 bis 12, hier in 2.114. Und dann haben wir Übungen. Diesen Dienstags von 11 bis 12, auch in diesem Raum hier. Passt der Übungstermin bei Ihnen?
Ja, ist es möglich, das zu verschieben?
Die Übung.
Ich weiß, es gibt immer einen in der Vorlesung, der das sagt.
Ja. Noch jemand, der es verschieben möchte? Zwei.
Ich wollte wegen der Vorlesung fragen, ob die vielleicht auch
Die Vorlesung verschieben.
Aufgenommen.
Wer möchte noch die? Was wird alles aufgenommen? Ja, das ist das Problem. Ja. möchte noch jemand die Vorlesung verschoben haben?
Sie schneidet
Zwei.
zwei Vorlesungen, die eigentlich. Also jetzt theoretische Festkörperphysik und danach die Quantenfeldtheorie.
Die liegen so schief.
Ja, genau.
Wieso denn das?
Ich glaube, dieses Semester sind alle astrophysikalischen Vorlesungen am selben Termin.
Alle jetzt? Mittwoch 10 bis 12?
Ja,
Nee.
also es gibt noch gleichzeitig eine von der experimentellen Astrophysik jetzt zu diesem Termin.
Ja.
Dann gleich Quantenfeldtheorie
Aha.
und war da denn noch irgendein? Innere Struktur und Dynamik von Sternen,
Die ist normalerweise freitags. Ja. Normalerweise sollte es zu dem Termin keine so großen Überschneidungen geben, weil es normalerweise so ein Block ist, wo man keine Grundvorlesung oder die regelmäßig stattfindenden Module hat.
Eine Option wäre zum Beispiel Übungen und Vorlesungen zu tauschen. Das ist kurz und okay. Ansonsten ist
Nee.
ja tatsächlich auch.
Also Vorschlag wäre Dienstag 10 bis 12 für die Vorlesung. Ja?
Dann wird es mit der Aufnahme schwierig.
Jetzt mit der Aufnahme schwierig. Also die Übungen können wir leichter verschieben. Die Vorlesung verschieben wird schwierig, wird immer ein, zwei Leute geben, die irgendwo nicht können.
Die prüft die nicht
Gut, wie sieht es mit den Übungen aus? Da gab es jetzt nur eine Meldung auch.
Ich würde vielleicht auch 12 bis 13 vorschlagen am Dienstag.
Dienstag 12 bis 13? Nee? Nee? Wir müssen mehrere dagegen. Nee. Gut, also wenn das jetzt so Einzelsachen sind, dann würde ich es so lassen, sonst wir finden keinen Termin, wo 100% dann können, vermute ich mal, wenn wir da jetzt anfangen, was zu suchen. Gut, also lassen wir die Termine so und dann können Sie sich überlegen, ob Sie dann jeweils eine Stunde, die eine Stunde, erste Stunde oder die zweite Stunde mitmachen und dann können Sie den Rest ja auch dann sich nochmal anhören und ansehen, wird alles aufgezeichnet. Die Übungen werden nicht aufgezeichnet, also da müssen Sie dabei sein. Es ist so, dass man sollte regelmäßig da sein, maximal darf man zweimal fehlen, man sollte zweimal vorrechnen, so das Übliche, um die CPs zu bekommen. Wenn Sie das Modul benotet haben möchten, dann müssen Sie eine mündliche Prüfung bei mir ablegen, dann kann ich Ihnen auch eine Note darauf geben, falls Sie das benotet haben möchten. Sind noch Fragen zu den Formalien? Nicht gut.
Ja. Nächstes mit den Übungszetteln, werden die dann.
Ah, gut, ja. Und zwar haben Sie vielleicht schon gesehen, dass meine Vorlesung auf der Astro-Seite ist. Also gehen Sie mal unter Astro. .de. Da finden Sie also einen Reiter Seminar, Lectures und so weiter. Gucken Sie unter Lectures. Und da finden Sie den Link Advanced Cosmology Dark Energy oder fortgeschrittene Kosmologie, habe ich es glaube ich genannt, dunkle Energie auf Deutsch. Und das ist die Internetseite dieser Vorlesung. Das sind nochmal ein paar Details dazu. Wer hat die denn gesehen, hat deswegen die Vorlesung gewählt? Wer hat diese Internetseite schon gesehen von der Astro-Vorlesung? Nur ein paar? Sie sind einfach so gekommen, Sie wissen gar nicht, was Sie erwartet. Gut, wunderbar. Ganz offen für alle Themen. Da gibt es auch einen Link zu Physik Online. Ja, da können Sie also dem Kurs beitreten und da werden auch die Übungsblätter abgelegt. Beitritt geht nur mit Kennwort und ich war sehr überrascht. Also es gab wirklich jemanden, der mein Kennwort geknackt hat. Ich dachte, das gibt es doch gar nicht, aber es gibt es ja. Also das Kennwort kann man schon erraten. Extra das hier so groß geschrieben, zusammengesetzt, Dark Energy, relativ einfach zu merken. Der Grund ist einfach, wenn ich jetzt irgendwelche Literatur einstelle oder Bilder, dass die halt ein Bereich sind, der nicht öffentlich zugänglich ist. Ja? Sonst kriegen wir Copyright-Probleme. Aber da werde ich zum Beispiel Originalartikel oder so einstellen oder ein paar Grafiken, die können sich dann nochmal genauer anschauen. Ein Skript kann ich Ihnen anbieten, meine handschriftlichen Aufzeichnungen, die sind sogar einigermaßen leserlich. Zumindest ich kann sie noch lesen. Das kann ich Ihnen einscannen und auch aufs Physik Online dann einstellen. Ja, zum Tutor noch. Der Tutor ist Michael Wontrak. Der ist Doktorand am FIAS. Der ist nun die ersten paar Wochen ist er in Amerika, hat also dann einen Forschungsaufenthalt, deswegen werde ich die ersten Übungen halten. Ja, die erste Übung findet statt erst in 2 Wochen. Ja, das steht auch so auf dem Internet. Beginn ist erst am 1.11. Also hier ab 1.11. Der Grund ist einfach, wir machen im Prinzip nächste Woche die erste richtige Vorlesung, dann kommt das Übungsblatt raus und die Woche drauf wird es besprochen. Das heißt also erst in 2 Wochen die erste Übung. Habe ich sonst noch was vergessen? Noch Fragen zu den Formalien, zum formalen Ablauf? Nee. Gut, dann kommen wir zum Inhalt der Vorlesung. Ich gehe nach diesem Buch vor von Luca Amendola und Tsuchikawa, heißt Dark Energy, ja. Theory and Observations. Das Schöne an dem Buch ist, im Prinzip wird da detailliert eingegangen halt auf vertiefte Aspekte der Kosmologie, die wir jetzt hier gleich ausführen werden, mit dem Schwerpunkt jetzt dunkle Energie. Weitere schöne Sache bei dem Buch ist, dass es eben eingeht auf Physik jenseits der Kosmologie. Also, wie kann ich eben Dark Energy mit ganz anderen Modellen erklären? Und da gibt es eben zwei Ansätze. Einmal, ich kann es erklären, indem ich eben sage, ich habe ein neues Feld, neue Materie, irgendwas, was da draußen rumschwebt und rumgeistert und diese Phänomene verursacht. Oder ich habe eine Abänderung der Einsteinschen Gravitationstheorie. Das wird also beides hier behandelt. Also Physik jenseits von Einstein. Ja, wie kann Amendola und Tsuchikawa. Ich schreibe es an. Also, Amendola. Tsuchikawa. Das heißt einfach Dark Energy. Und das ist von Cambridge. Von 2009. Ich denke auch, das müsste in der Bibliothek vorrätig sein. Zumindest ein Handexemplar. Gut. Luca Amendola ist ein Professor an der Uni Heidelberg. Der war vorher in Rom. Sie wissen vielleicht, wie schlecht die Situation der der Professoren in Italien war. Also das vor 5 bis 10 Jahren hat also die Regierung da ziemlich die ganzen Budgets runtergeschoben und hat also Professoren im Prinzip nicht mehr auf permanente Stellen gesetzt. Und das war also ziemlich schlimm. Und im Zuge dieser Maßnahmen ist also dieser hochkarätige Kosmologe dann hat einen Ruf nach Heidelberg angenommen. Ist seit 2008, 2009 ist er in Heidelberg Professor. So. Ich werde heute nur so einen kleinen Überblick geben. Dann wiederholen wir kurz. Wer hat jetzt keine Kosmologie gehört? Das waren jetzt nur so 2, 3. Ne? Wir wiederholen also dann kurz die Kosmologie, dass wir alle auf einem ungefähr gleichen Level sind. Also Geschichte des Universums. Friedmann-Gleichung, was sind Abstände im Universum, Hubble-Gesetz und insbesondere dann halt, wie kommt da schon jetzt die dunkle Energie rein in die Standardkosmologie? Also hier, Standardkosmologie. Mit dunkler Energie. So, dann wird es schon interessant, dann kommt ein Thema, was normalerweise nicht behandelt wird in der üblichen Kosmologie, und zwar Korrelationsfunktion. Also in der Standard-Kosmologie-Vorlesung sagt man halt, ich habe ein homogenes Universum, habe die Friedmann-Gleichung, habe eine mittlere Dichte und habe eine mittlere Temperatur und dann expandiert das Universum mit einem Skalenfaktor A, der eben nur von der Zeit abhängt. Jetzt bei den Korrelationsfunktionen gucken wir uns jetzt die großräumigen Strukturen im Universum an und natürlich auch die Fluktuation in der kosmischen Hintergrundstrahlung. wird dann vielleicht so kurz abgehandelt, wo diese ganzen Peaks herkommen. Aber um das genauer zu verstehen, muss man sich unterhalten über Korrelationsfunktionen und über das sogenannte Leistungsspektrum. Und Leistungsspektrum. Auf Englisch Power Spectrum. Das ist ein wichtiges Kapitel, was wir dann brauchen. Dann gehen wir in die allgemeine Relativitätstheorie und erhalten uns über kosmologische Störungstheorie. Kosmologische Störungstheorie heißt, ich habe also kleine Dichtefluktuationen, die also anwachsen und dann eben aus diesen Dichtefluktuationen entstehen die Fluktuationen in der kosmischen Hintergrundstrahlung, beziehungsweise dann die großräumigen Strukturen, Galaxienverteilungen, Superhaufen und so weiter. Ja, das kann man in linearer Theorie, kann man das wunderbar aufsetzen, kann sich da also angucken, wie Strukturen im Universum entstehen. Ja. Und zwar müssen wir uns da auch so ein bisschen unterhalten über Eichung in der allgemeinen Relativitätstheorie, ART, allgemeine Relativitätstheorie. Wir müssen uns unterhalten über den Begriff des sogenannten Hubble Horizon, Hubble Horizont, der hier oft benutzt wird und eigentlich in dem Sinne kein richtiger Horizont ist, wird aber so genannt, Hubble Horizont. Und dann entsprechende Moden, die innerhalb und außerhalb des Horizonts sind. Moden, Entwicklung, wie sich also die einzelnen Moden der Störung als Funktion der Zeit entwickeln und so weiter. Und das Ganze für ein Fluid, beziehungsweise dann auch für zwei Fluids. So, dann gehen wir in die Beobachtung. Jetzt haben wir also die Grundlagen gelegt, die wir so brauchen. Kosmologie, Korrelation. Jetzt hier nochmal die ART in Störungstheorie. Jetzt kommen wir hier zu den Beobachtungen. Zur dunklen Energie. Und da gibt es natürlich das Alter des Universums. Das ist ein Indiz für dunkle Energie. Dann Supernova 1a, das ist der Klassiker eben für dunkle Energie. Das sind so zwei Sachen, die kennt man noch aus der Kosmologie-Vorlesung. CMB im Detail diskutieren. Was hat der CMB für Einschränkungen an die dunkle Energie? Cosmic Microwave Background Radiation. Und dann kommen aber neue Sachen hinzu. BAO. Wer hat schon mal von BAO gehört? BAO. Sie waren in meiner Kosmologie-Vorlesung oder in der fortgeschrittenen?
Bei der vom Greiner
war ich gewesen. Ah ja. Baryonic Acoustic Oscillations. Oscillations. Das ist eine Sache, die hat man erst vor 10 Jahren zum ersten Mal gesehen überhaupt. Also relativ aktuell. Und das letzte ist natürlich Large Scale Structure. Was wir dann noch brauchen. Großräumige Strukturen. Da kann man eben ein sogenanntes Leistungsspektrum bestimmen von den großräumigen Strukturen und kann es eben mit der Vorhersage vergleichen, die man durch die dunkle Energie bekommen würde. So, die einfachste Erklärung für alle diese Phänomene ist natürlich die kosmologische Konstante. Der widmen wir ein eigenes Kapitel. Kosmologische Konstante. Einsteins Lösung, auch das Feintuning-Problem diskutieren wir, die kosmische Koinzidenz. Warum ist die dunkle Energie gerade heute so da und so groß? Und werden uns auch ein bisschen unterhalten über das anthropische Prinzip, was in der Hinsicht auch oft diskutiert wird. Anthropisches Prinzip. So, dann geht es jetzt endlich mal richtig zur dunklen Energie über. Wir haben also dann zwei Kapitel unterteilt, dunkle Energie 1 und 2. Dunkle Energie 1, da betrachten wir also hauptsächlich Felder, Quantenfelder oder Skalarfelder, die also jetzt die dunkle Energie beschreiben sollen. Und das geht unter den Begriff Quintessenz. Quintessenz deswegen, weil eben die dunkle Energie das fünfte Element ist der kosmologischen Elemente, die ich eben habe in der Kosmologie, Quintessenz. Da gab es also zwei, also dunkle Energie wurde ja von zwei Leuten postuliert. Also der eine war Christoph Wetterich aus Heidelberg, der hat das Cosmon Field genannt. Also manchmal sieht man auch den Begriff Cosmon Field. Und dann Steinhardt von Princeton hat es eben Quintessence getauft. Und der Name ist also geblieben, Quintessenz. Ja, wir diskutieren da so verschiedene Modelle. Zum einen gibt es Modelle, wo das Feld einfriert. Das sind dann die Freezing Models und zum anderen sind es eben Modelle, wo das Feld auftaucht. Also das macht erst nichts und dann später in der Entwicklung des Universums agiert es plötzlich und ändert sich. Das sind dann so die Thawing Models, also die auftauenden Modelle. Gibt es interessante Lösungen, gibt also Tracker Solution, es gibt also dann irgendwie so Fixpunkte, wo also die ganze Entwicklung hinläuft von diesen skalaren Feldern. Das diskutieren wir hier. Dann bei dunkle Energie 2. Kommen hier so Sondermodelle vor. Und zwar gibt es da zum Beispiel sowas wie K-Essence. Im Prinzip modifiziert man jetzt nicht irgendwie ein Potenzial und ein skalares Feld, sondern modifiziert also jetzt hier die kinetische Energie, den Ausdruck für die kinetische Energie. Deswegen K-Essence. Dann gibt es aber auch so Sachen wie, jetzt wird es also abenteuerlich, da gibt es also eine Phantomzustandsgleichung, also Phantomenergie. Phantomenergie gibt es da. Da gibt es dann das Chaplin-Gas zum Beispiel. Da gibt es Chameleon Fields. Sie sehen also, die Kosmologen waren in der Hinsicht sehr erfinderisch, wie man also dunkle Energie beschreiben kann. So, das ist also jetzt, wir modifizieren im Prinzip die Materie-Seite der Einstein-Gleichung. Der nächste Ansatz ist eben, wir ändern eben jetzt die Seite der allgemeinen Relativitätstheorie. Ja, also modifizierte Gravitation. Dunkle Energie. Durch modifizierte Gravitation. Und da gibt es also eines der Hauptklassen an Modellen sind die sogenannten F of R Gravity. Ja, einige von Ihnen wissen, dass man eben über die Hilbert-Wirkung kann man eben die ART aufziehen. Da steht der Ricci-Skalar drin, der steht da alleine drin, einfach nur R. Dann kann man sich überlegen, das ist ja viel zu einfach, wir machen das Ganze jetzt nämlich nicht mit R, sondern mit R-Quadrat oder mit R-Menü zum Quadrat oder vielleicht sogar mit dem Riemannschen Tensor R-Menü Lambda Tau zum Quadrat. In dem Fall nimmt man eine Funktion, die jetzt vom Ricci-Skalar abhängt und zieht also da jetzt eine modifizierte Gravitation auf. Geht unter dem Stichwort F of R Gravity. Das fasst diese Modelle zusammen. Dann gibt es natürlich die Scalar-Tensor-Theories. Die diskutieren wir im Einzelnen. Also Scala Tensor Theories heißt, ich habe das Tensorfeld wäre eben das Graviton aus der allgemeinen Relativitätstheorie und das Skalarfeld wäre ein zusätzliches Skalarfeld, was ich einbaue, aber direkt in die Wirkung einbaue. Also im Prinzip ist das ein Gravitationsfeld, was direkt durch die Gravitation wirkt und eben nicht auf der Materieseite steht. Und daher ist der Ansatz halt anders in dem Sinne. Ja? Also dann ein klassisches Skalarfeld, was auf der linken Seite der Einsteinschen Gleichung wirkt, Scala Tensor Theories. Und da gehen zum Beispiel Theorien ein, wie die, also klassische ist die Brahms-Dicke Theory, die wurde schon in den 70er Jahren oder noch früher aufgestellt und modernere Fassungen sind eben dann in Bezug auf Mond zu sehen, Modified Newtonian Dynamics, da gibt es ja dann Tewes, die Tewes-Theorie von Bekenstein und da gibt es auch Abwandlungen, also andere Skala-Tensor-Vektor-Theorien. Wir beschränken uns aber hier jetzt auf Skala-Tensor-Theorien und lassen das Vektorfeld erstmal draußen. So, dann ein ganz kurzer Abschnitt noch zur Idee, dass ich eben diese kosmische Beschleunigung auch ohne dunkle Energie hinbekomme. Also kosmische Beschleunigung. Beschleunigung ohne dunkle Materie, ohne dunkle Energie. DE, Dark Energy, dunkle Energie. Ohne dunkle Energie, das sind hauptsächlich so sogenannte Void-Modelle, also dass wir in einer lokalen Blase leben und dass es eben großräumig halt doch eine Struktur gibt, wo die Gravitationspotenziale gerade so liegen, dass es so aussieht, als hätten wir eine beschleunigte Expansion, aber das hat gar nichts mit einer beschleunigten Expansion zu tun, sondern es sind lokale Effekte, wir leben in so einer lokalen Blase. Ja, aber das nur ganz kurz am Rande. Ja, dann wenden wir diese Konzepte der dunklen Energie eben hier auf die kosmologische Störungstheorie an. Wir gucken uns also, wie entstehen kreuzräumige Strukturen. Wenn wir jetzt nicht annehmen, wir haben eine kosmologische Konstante, sondern haben jetzt diese dynamischen Felder oder die modifizierte Gravitation, inwieweit würden die hier Änderungen machen eben in der großräumigen Struktur des Universums. Dazu brauche ich dann wieder ein bisschen Platz. Energie und kosmologische Störungstheorie. Ja. Dann, wenn wir Störungstheorie diskutieren, sollte auch ein Kapitel nicht fehlen über nichtlineare Effekte, also nichtlineare Störungen. Und dann gibt es noch zwei Kapitel, da muss ich mal gucken, wie weit wir kommen. Also geplant ist, auf alle Fälle bis dahin zu kommen. Eventuell nehmen wir dann dieses Kapitel noch mit. Das ist etwas allgemeiner gehalten, statistische Methoden in der Kosmologie. Und zwar geht es einfach darum, die Parameter der kosmologischen Modelle zu fixieren anhand der Beobachtung. Und dann hat man eben eine ganze Reihe von Beobachtungen und eine ganze Reihe von Parametern und muss das eine mit dem anderen irgendwie korrelieren und zusammenbringen. Und da hat man sich entsprechende Konzepte überlegt, um Parameterabschätzung zu machen. In welchem Bereich können die Parameter liegen, dass die überhaupt noch kompatibel sind mit den Beobachtungen. Das sind so spezielle statistische Methoden, geht auch unter dem Namen Fisher Matrix. Und das letzte Kapitel, die Zukunft, also zukünftige Beobachtungen zur dunklen Energie. Wie können wir weiterhin Aussagen gewinnen über die Eigenschaften von dunkler Energie? Ist es ein Feld? Ist es eine modifizierte Gravitation? Und da gibt es einige Projekte, die also in den nächsten Jahren, Jahrzehnten anlaufen. Allen voran ist dann also das Euclid, der Satellit Euclid, der also darauf spezialisiert ist, eben zu gucken, wie ändert sich die dunkle Energie als Funktion der Rotverschiebung. Also man muss natürlich Beobachtungen machen, eben nicht heute oder in irgendeinem früheren Zeitpunkt, sondern muss eben die gesamte Historie irgendwie abscannen. Und das macht man eben durch eine Analyse als Funktion der Rotverschiebung, guckt eben, wie verhält sich die dunkle Energie als Funktion der Rotverschiebung. Das sind die zukünftigen Beobachtungen. Ja. Gut, dazu noch Fragen, Anmerkungen? Haben Sie sich das so gedacht? Haben Sie das so erwartet? Fehlt was? Oder was würde Sie denn noch besonders interessieren? Dunkle Energie. Möchten Sie noch was anderes hören zur dunklen Energie? Ja? Hinweis zur dunklen Materie werden wir natürlich hier in der Standardkosmologie nochmal wiederholen. Wenn wir natürlich hier die Beobachtung der dunklen Energie diskutieren, das kann man natürlich auch nur machen, wenn man die dunkle Materie mitnimmt. Ne? Also die großräumige Struktur geht ja ohne dunkle Materie nicht in der Standardkosmologie. Und dann muss man gucken, der Zusatz ist dann darauf eben die dunkle Energie. Dunkle Materie, im Prinzip ja, es gibt so gekoppelte Modelle, also zum Beispiel das Chaplin-Gas, also wenn wir hier diese Modelle diskutieren, das Chaplin-Gas versucht eben beides zu machen. Ich habe eine Zustandsgleichung, die ist so konstruiert, dass die im einen Fall aussieht wie dunkle Materie und im anderen Fall aussieht wie dunkle Energie. Das ist also so Lösung. Ja, noch eine Frage? Ja. Noch weitere Kommentare? Irgendwas, was Sie noch gerne wissen möchten? Zur dunklen Energie, was fehlt oder was Sie besonders interessiert? Was hat Sie besonders interessiert an der Vorlesung?
Das Thema generell.
Ja. Man liest ja überall über dunkle Energie, kommt laufend im Fernsehen. Keiner erklärt es richtig.
Man das vielleicht mit der Symmetrie erklären könnte. Geht sie da mal drauf ein, mit den symmetrischen Teilchen?
Die supersymmetrischen Teilchen, meinen Sie? Es gibt viele supersymmetrische Theorien und halt auch Stringtheorien, die entsprechend Ansätze bringen, wie so die Form dieses Potentials aussehen könnte für die Quintessenz oder Modifizierungen hier im Kapitel 8. Die gibt es, da werden wir aber nicht so im Detail drauf eingehen, auf die Supersymmetrie. Ja?
Das ist ja eigentlich 1998 seit der Entdeckung der beschleunigten Expansion etwas grundlegend geändert.
Hat sich seit 98, seit der Entdeckung der beschleunigten Expansion etwas grundlegend geändert?
In der Kosmologie.
Also
außer, dass man Lambda vertritt.
Also ja, es gab, das werden wir hier sehen, es gab natürlich seit 2003 WMAP-Daten, seit 2008 oder 10 die Planck-Daten, die wesentlich genauer sind als alles, was vorher da war, die haben natürlich entsprechend weiter verstärkt, dass in der Tat wir eine dunkle Energie vorhanden haben. Wie gesagt, das wurde erst 2005, glaube ich, zum ersten Mal bestimmt. Also es gibt jetzt mittlerweile mehrere Indizien für dunkle Energie, da hat sich schon einiges getan. Und ich denke, auch diese ganzen Modelle, die hier entwickelt wurden, die kamen dann auch erst so im Prinzip nach 98 hauptsächlich. Da ging es richtig rund. Es gibt also hier auch so ein schönes Diagramm in dem Buch. Da wird so gezeigt, die Anzahl der Artikel, die publiziert wurden als Funktion der Zeit. Und es geht halt so 98 los und dann 99 und dann geht es halt so hoch. Mittlerweile sind das also 1000 Artikel, über 1000 Artikel, die also da pro Jahr mittlerweile mit dem Titel Dunkle Energie publiziert werden. Also hat sich schon einiges getan. Ja. Man hat sich auch jetzt vermehrt halt Gedanken gemacht über die Erweiterung des Standardmodells, modifizierte Gravitation. Da hat sich auch einiges getan. Ne. Gerade diese SETEF-Theorie ist, glaube ich, auch erst nach 98 entstanden von Bekenstein, ja, mit Mond. Die ist auch noch nicht so neu. Ja. Und andere Theorien dazu. Gab es natürlich in dem einen anderen Sinne, gab es die vorher natürlich schon, aber nicht so intensiv wie heute. Ja, und die Lehrbücher haben sich geändert. Also die Lehrbücher, die ich Ihnen mitgebracht habe, sind alle so nach 98. Das älteste ist sogar von 2003. Das sind die ältesten, die ich habe. Alle anderen sind neuer. Vorher in den Kosmologiebüchern hat man vielleicht am Rande mal die kosmologische Konstante erwähnt. Die wurde ja von Einstein weggeschmissen. Braucht man nicht. Und in diesen Büchern, da ist also alles voll mit dunkler Energie und dunkler Materie und so weiter, Inflation, mit und ohne, kosmologische Konstante und so weiter. Ja, wir haben noch ein paar Minuten, dann gehe ich das gerade nochmal durch. Die Bücher, die ich hier habe, also das eine hatte ich Ihnen ja schon vorgestellt, ein weiteres schönes Buch, das kennen einige aus meiner Vorlesung, die ich mal vor ein, zwei Jahren gehalten habe, ist eben das von Gorbunow und Rubakov, ein sehr schönes Lehrbuch. Es gibt dazu zwei Bände, also ein Band ist im Prinzip das homogene Universum, heiße Urknalltheorie. Das ist der zweite Band, da geht es hauptsächlich um Störungstheorie. Ich werde auch eine Liste machen und dann die Literaturliste entsprechend ins E-Learning-Portal stellen. Aber ich schreibe es trotzdem mal an. Theory of the Early Universe, Band 2. Volume 2. Also eins ist auch sehr schön natürlich, wenn Sie also die Standardkosmologie nochmal sich anschauen wollen. Zwei wäre thematisch näher an dem, was wir jetzt in der Vorlesung hier machen. Das geht sehr schön ein eben auf Strukturformation, es geht weniger stark ein eben auf Erweiterung innerhalb des Erweiterung der Gravitation, also F von R-Theorien und solche Sachen werden da weniger drin behandelt. Dann gibt es natürlich ein Buch, das darf man nicht unerwähnt lassen, das ist das neue Buch von Weinberg über Kosmologie. Cosmology, das erschien 2008 in Oxford und das andere erschien 2011, also relativ neu. Also wer den alten Klassiker kennt von Weinberg von 72, vergleicht die Themen, die er also damals hatte, mit den Themen, die da drin sind, völlig anders. Völlig anders, also da thematisch sehr stark auch über kosmologische Störungstheorie und auch sehr stark über Inflationstheorie, die wir hier so ein bisschen außen vor lassen. Dann ein anderer Klassiker für kosmologische Störungstheorie ist Lyth and Little Die hatten vorher schon ein Lehrbuch geschrieben. Das ist die... es ist nicht die Zweitauflage, es hat einen neuen Titel, es ist völlig umstrukturiert, die haben alles von hinten nach vorne geschmissen. Vorher war das Buch eine Katastrophe, also nehmen Sie nicht das erste Buch, nehmen Sie, wenn, dann das zweite Buch zur Hand. Das Problem war bei dem zweiten Buch, Sie haben also irgendwas vorne gelesen, mussten immer hinten in den Anhang zurück und der Anhang hat nochmal irgendwo anders hin verwiesen, dann nochmal zum Anhang zurück, dann kamen Sie wieder zurück vorne an die Stelle, wo es dann weiterging. Das hat sich jetzt mit dem neuen Buch geändert, da ist es dann besser strukturiert. Primordial Density, Density Perturbation. Ich vermute, das ist der Grund, dass Sie also den Titel völlig geändert haben, das nicht als Zweitauflage bezeichnen. Und Sie haben, glaube ich, auch die Reihenfolge der Autoren geändert. Heißt also nicht mehr Little and Lyth, sondern Lyth and Little. Und das ist von 2009 jetzt. Ja, das geht auch sehr stark ein auf Inflationstheorie, wie entstehen eben die Strukturen im inflationären Universum. Dann gibt es den Dodelson, der heißt, glaube ich, einfach Modern Cosmology. Ist von 2003, aber Amendola und Tsuchikawa machen sehr viele Anleihen aus diesem Buch. Das Buch zieht alles über die Boltzmann-Gleichung auf. Also setzt die Boltzmann-Gleichung an und macht dann entsprechende Näherungen. Kann man dann also den Limes für die Hydrodynamik machen, kann dann eben die heiße Urknalltheorie diskutieren, kann dann aber auch Näherungen machen und kann dann eben Korrekturen einfügen über Elektronstreuung zum Beispiel. Die gehen natürlich am besten im Rahmen der Boltzmann-Gleichung. Und wenn man das Spektrum berechnen will der kosmischen Hintergrundstrahlung, da muss man dann also Computermodelle nehmen und die basieren alle auf im Prinzip auf solchen Ansätzen zur Boltzmann-Gleichung. So ein anderes, älteres, schönes Buch, was sonst kaum Erwähnung findet, jedenfalls kaum in den anderen Büchern wird dieses Buch erwähnt, ich finde es aber sehr schön, Coles und Lukin, Cosmology, das gibt so einen Überblick über alles nochmal. Schön zu lesen. Dann gibt es noch zwei, die ich anführen will, ist der Mukanov. Der ist Kosmologe in München. Physical Foundations of Cosmology. Das ist auch relativ neu, das kam von 2005 raus. Mukanov hat sich damals einen Namen gemacht, dass er also den eichinvarianten Formalismus mit aufgestellt hat und hat eben diskutiert, auch wie aus der Quantenphysik dann kosmologische Störungen entstehen und propagieren im Universum. Und dann als letztes noch Peter und Uzan. Peter ist der Nachname, nicht der Vorname. Primordial Cosmology. Das ist ein richtig dickes Buch. Schwerpunkt ist hier Theorie jenseits des Standardmodells, jetzt feldtheoretisch betrachtet, aber auch Theorien jenseits der allgemeinen Relativitätstheorie. Also Weinberg. Weinberg ist hier unten, der sieht also so aus. Steven Weinberg, das ist das Buch. Dann haben wir Lyth and Little. Also das sehen, ist also das neue Buch, sieht jetzt so aus. Also Sie sehen hier Untertitel Cosmology, Inflation and the Origin of Structure. Das ist der Schwerpunkt dieses Lehrbuchs. Dodelson, Modern Cosmology, Scott Dodelson. Nach wie vor auch aktiv, Coles and Lukin. Origin and Evolution of Cosmic Structure, zweite Auflage. So, der Mukanov, Physical Foundations of Cosmology. Geht vorne halt so ein bisschen auch dann auf, im Prinzip ist das ein Buch über die ganze Kosmologie. Also vorne wird nochmal die Standardkosmologie aufgelistet. Sehr schön ist auch, dass gleich zu Beginn eben die, die konforme Zeit eingeführt wird. Und alles wird über die konforme Zeit aufgebaut und aufgezogen. Was wir auch hier dann machen werden, das brauchen wir. Weil man dann nachher die ganzen Gleichungen wesentlich einfacher lösen kann. Die Differentialgleichung, wenn man die in konformer Zeit hinschreibt, sehen die viel einfacher aus. Und das letzte ist hier von Peter Nutzan, Primordial Cosmology. Hallo. So, ja, dann schlage ich vor, wir machen eine kurze Pause. Und Sie können sich überlegen, ob Sie dann noch den Überblick mitnehmen wollen oder ob Sie zur nächsten vorlesen wollen oder in die Bücher reinschauen wollen hier vorne. Hier noch ein paar Bücher. Durchgucken. So, machen wir weiter. Wie angekündigt kommt jetzt der kurze Überblick. Und zwar, wie schon gesagt wurde, 98 war also der Wendepunkt. Da hat man also herausgefunden, dass es eine beschleunigte Expansion gibt. Seit 98. Supernovae vom Typ 1a. Achso, wer hat Astrophysik gehört von Ihnen? Auch einige, ne? Und das wird eben so abgekürzt, SN1A. Und vielleicht nochmal zur Nomenklatur ganz kurz, dass man das einordnen kann. Also das ist eine spektroskopische Klassifikation. Also man hat diese Sachen erstmal gesehen, bevor man eben überhaupt wusste, was es war. Waren es also... Vorher gab es ja die Novae, also neue Sterne, und Supernovae waren eben super neue Sterne, in dem Sinne, dass sie nicht super neu waren, sondern dass sie super hell waren. Und man konnte sich das erstmal nicht erklären, deswegen also hier SN. Dann gibt es welche, die haben stark ausgeprägte Wasserstofflinien und welche, die haben keine. Eins hat keine Wasserstofflinien, zwei hat Wasserstofflinien. Und dann kann man eben eins noch unterteilen in A, B und C. Dann geht es weiter mit Heliumlinien. Also 1a hat auch keine Heliumlinien. Typ 1b hat aber Heliumlinien. Ja. Und bei Typ 1a sieht man eben stark ausgeprägte Siliziumlinien. Und die Erklärung ist, also muss ein Objekt sein, wo im Prinzip kein Wasserstoff drin ist, kein Helium, aber Silizium muss drin sein. Irgendwas schwerere Elemente. Alle leichteren Elemente sind weg. Und die Erklärung ist eben, das kann kein normaler Stern sein. Das ist ein weißer Zwerg, der explodiert. Weißer Zwerg explodiert. Ja. In vielen Büchern steht, dass also ein weißer Zwerg über die Chandrasekhar-Grenze kommt und dann explodiert. Wenn man detaillierte numerische Simulationen macht, diese Explosion, findet man, der bricht deswegen auseinander, weil Kohlenstoff brennen zündet. Also ein weißer Zwerg besteht hauptsächlich eben aus Kohlenstoff und Sauerstoff. Und das fängt an zu zünden, also Kohlenstofffusion. Wenn eben, und diese Kohlenstofffusion, die läuft davon, weil das Elektronengas entartet ist, steigt die Temperatur, die steigt und steigt und steigt, aber der Druck steigt nicht, bis irgendwann der Druck doch höher wird als der Entartungsdruck der Elektronen im weißen Zwerg. Und dann ist es aber zu spät, um die Reaktion zu stoppen. Die rennt einfach weiter und zerreißt den ganzen Stern und es bleibt nichts übrig. Also durch... durch explosives Kohlenstoffbrennen. Ja, das passiert also, wenn also ein weißer Zwerg hat einen Begleitstern, der saugt also Wasserstoff oder Helium ab, Das sammelt sich auf der Oberfläche an, dadurch wird der weiße Zwerg eben massiver. Der Druck erhöht sich im Inneren, aber auch außen die Wasserstoffschicht erhöht sich entsprechend und es kann dann eben auch zu Zündungen, also zu Kohlenstoffbrennen auf der Oberfläche führen, nicht nur im Kern des weißen Zwerges. Und das findet man halt in Modellen, die nahe sind an der Chandrasekhar-Grenze. Ein anderer Ansatz, der viel diskutiert wird, ist, dass eben weiße Zwerge miteinander kollidieren. Sie wissen ja vielleicht, dass zwei Neutronensterne umeinander kreisen. Genauso gut können auch zwei weiße Zwerge umeinander kreisen. Und die kollidieren irgendwann. Und dann ist die Gesamtmasse von zwei weißen Zwergen viel zu viel über der Chandrasekhar-Grenzmasse. Und dann explodieren die. Es gibt wahrscheinlich beides. Das wird immer noch diskutiert. Genau ist dieses Explosionsverhalten im Computer noch nicht verstanden, wird schon sehr detailliert modelliert, aber so einige Aspekte kann man eben noch nicht so richtig erklären. Ja.
Wenn Sie sagen, zwei weiße Zwerge kollidieren und einmal geht der weiße Zwerg an sich hoch, dann sind das doch zwei unterschiedliche Ereignisse, auch von der Leuchtkraft her, oder?
Ja, also in Simulationen, also die Frage war, das sind doch zwei unterschiedliche Sachen, da müssen wir auch zwei unterschiedliche Beobachtungen dann haben. Es stellt sich heraus, dass das gar nicht so unterschiedlich ist, bis auf die Ausnahme, dass die Helligkeit entsprechend ansteigt. Also ich habe das gleiche Grundmaterial, das auseinanderfliegt. In einem Fall habe ich halt mehr Material und deswegen wird das Ganze heller. Und es gibt eben Anzeichen von so extrem hellen Supernovae, denen man dann also so eine super Chandrasekhar-Masse zuordnen müsste. Also es gibt einige Beobachtungen, die lassen darauf schließen, das ist ein weißer Zwerg, der hat wohl zwei Sonnenmassen gehabt, was gar nicht geht. Bei 1,4 Sonnenmassen ist eigentlich Schluss. Und der ist dann explodiert und das war besonders hell. Gut, aber die Standardannahme ist, ein weißer Zwerg explodiert nahe der Chandrasekhar-Grenzmasse und das ist eben, sind eben die gleichen Voraussetzungen, die gleichen Bedingungen, die dann überall im Universum eben stattfinden können. Das heißt, ich habe also eine universelle absolute Helligkeit und wenn ich die absolute Helligkeit kenne, die muss ich dann eichen durch nahegelegene weiße Zwerge. Da kann ich einen Abstand bestimmen durch Parallaxe oder durch die kosmische Abstandsleiter, kann ich mich daran tasten. Dann kann ich eben dann auch ausrechnen, gut, der weiße Zwerg hat diese absolute Helligkeit. Er erscheint mir aber nur so hell, die scheinbare Helligkeit. Also ist er weiter weg und ich kann dadurch einen Abstand bestimmen. Das ist die Idee. Werden wir im Detail dann noch diskutieren genauer. Also Standardkerze wird als Standardkerze verwendet. Und führt eben dazu, wenn man sich die Daten anguckt, der Abstand aus der Helligkeit über die Rotverschiebung. Die Rotverschiebung kriegt man aus den rot verschobenen Spektrallinien der Leuchtkurven, findet man eben, dass das Universum eine beschleunigte Expansion macht. Und diese beschleunigte Expansion, die kann man eben dann noch innerhalb der Friedmann-Gleichung anpassen, indem man dann eben einen neuen Term einführt, eben die kosmologische Konstante. Und das wurde von zwei Teams gemacht. Zum einen war das Saul Perlmutter et al. Das war also das Supernova Cosmology Project. Und das andere war Adam Rees und Brian Schmidt. Das war hier eine Gruppe, die hatte ihren Hauptsitz am Lawrence Berkeley National Lab. Und die Gruppe, die kommt aus Australien. Und die Gruppe hieß die High Redshift oder High C Supernova Search. Also High C heißt in dem Fall, wer weiß, was für Rotverschiebung man da so gemessen hat bei diesen Supernova 1A-Explosionen. In welchem Bereich bewegen wir uns? 3 Millionen, 5, 27, 10 hoch minus 7. 1
bis
2 sowas. 1 bis 2, ja. Und das war also, damals war das, ist schon sensationell viel. Vorher hatten wir also Rotverschiebungen gehabt, die liegen bei 0,1, 0,2 oder so maximal. Das war schon ein hohes Z. Aber hier war man dann im Bereich 1 bis 2. So, das gab dann den Nobelpreis 2011. Für die drei Herren, Paul Mutter, Adam Rees und Brian Schmidt. So, das war eine komplette Überraschung. Also davor war die kosmologische Konstante im Prinzip vom Blickwinkel einfach weg, ausgeschaltet, war einfach nicht da. Und auf einmal war sie wieder da. Also Erklärung. Kosmologische Konstante. Lambda ist ungleich 0. So, diese kosmologische Konstante ist konstant, das heißt, es ist, man kann das jetzt auch umformulieren, also wenn wir uns die Einstein-Gleichung eben angucken, dann wissen wir also G mu nü ist gleich 8 Pi G T mu nü. Das ist also hier die Gravitationskonstante, das ist der Energieimpulstensor, das ist eben jetzt hier der Einstein-Tensor. Man kann zum einen die kosmologische Konstante hier auf die Seite schreiben, dann wäre es eine kosmologische Konstante. Wenn ich es eben auf die Seite schreibe, dann ist es eben die dunkle Energie. Und das kann ich eben auch mit der kosmologischen Konstante machen. Ich kann im Prinzip den Term hier drüben, kann ich hier auf die rechte Seite schieben, das ist äquivalent für die Einstein-Gleichung, dann habe ich plötzlich nicht mehr eine modifizierte Gravitation in dem Sinne mit der kosmologischen Konstante, sondern ich habe dann eben eine modifizierte Form der Materie im Universum, das ist dann genau die dunkle Energie. Also sieht man nicht, koppelt eben nicht an Photonen, sonst hätte man schon irgendwas gesehen, aber da hat man bisher nichts gesehen, sieht man nicht. Und klumpt nicht. Und klumpt nicht. Ja, deswegen kosmologische Konstante. Also ist unabhängig von Zeit und Ort kosmologische Konstante, ist eben konstant nicht nur als Funktion der Zeit, sondern auch als Funktion des Ortes dann, dunkle Energie. Im Gegensatz dazu, die dunkle Materie sieht man auch nicht. Dunkle Materie, das ist jetzt eindeutig etwas, was man erst einmal auf die rechte Seite schreiben würde. Das sieht man auch nicht direkt. Das sieht man nicht, aber klumpt. Sieht man nicht und klumpt. Also bildet Strukturen aus. Und dunkle Materie ist die Standarderklärung eben für die großräumige Struktur im Universum, um das zu unterscheiden. Und die dunkle Materie, die ändert sich als Funktion der Zeit, klar, auch schon in den Friedmann-Gleichungen, und ändert sich dann auch als Funktion des Ortes eben, weil ich dann die entsprechenden Strukturen mit dunkler Materie aufbaue. So, also heute ist die Zusammensetzung so, dass dunkle Materie wahrscheinlich 25% der Energiedichte beträgt, grob. Die dunkle Energie macht grob 70% aus und eben die normale Materie 5%. Ja, also hauptsächlich Wasserstoffgas, interstellares, intergalaktisches Wasserstoffgas ist der Hauptanteil, Sterne, Planeten und so weiter, nur 5%. Wasserstoffwolken. Gut. Ja, dunkle Materie wurde zuerst von Fritz Zwicky postuliert. Fritz Zwicky, das war 1933. Nun, das Problem war bei Fritz Zwicky, der war bekannt für seine verrückten Ideen. Verrückt in dem Sinne, dass der also zur selben Zeit auch postuliert hat, dass also die Supernovae, die man damals gesehen hat, dass das Sternexplosionen sind, die am Ende einen Neutronenstern übrig lassen. Und solche Sachen hat er also damals schon behauptet und man hat also gesagt, ja, Fritz Zwicky hat wieder so eine verrückte Idee, dunkle Materie. Der hat also dann im Prinzip den Virialsatz benutzt, um die Masse abzuschätzen, die eben im Koma-Cluster ist, durch die Bewegung der Galaxien. Und hat herausgefunden, die Masse ist viel, viel höher als die sichtbare Masse. Also wenn ich die Galaxien mir angucke und kann mir überlegen, wie viel Masse müssen die haben und addiere das auf, dann fehlt mir. Und zwar nicht nur ein paar Prozent, sondern Größenordnung fehlen mir. Beobachtung vom Koma-Cluster. Des Koma-Galaxienhaufens. Fehlende Masse eben aus dem Virialsatz, aus der Virialmasse. Die hat er damals gesehen. Ja, und dann hat es halt eine Zeit lang gedauert, dann kam erst in den 50er, 60er Jahren kam Vera Rubin, die eben die Rotationskurven gemessen hat und dann ging es erst so richtig los mit der dunklen Materie. Aber es hat ein bisschen gedauert. So, das also als Abgrenzung zur dunklen Materie und dunkle Energie. Jetzt würde ich Ihnen noch gerne so einen kurzen Abriss geben zur Kosmologie. Eine kurze Geschichte des Universums. Ganz am Anfang, mit was wollen wir anfangen? Urknall-Singularität. Gut, wir haben also irgendwann die Urknall-Singularität an der Planck-Zeit oder der Planck-Skala. Urknall. Also Planck-Zeit auf der Planck-Skala. Also irgendwas so mit 10 hoch minus, wie viel sind das? 10 hoch minus 43 Sekunden? 10 hoch. Planckzeit. Gut. Also das sind wir bei einer Skala von 10 hoch 19 GeV für die Planckmasse. Das ist die entsprechende Temperatur, die wir da hätten, wenn man noch von der Temperatur überhaupt sprechen kann. Also da bricht auch die Raum und die Zeit zusammen. Planck-Skala wissen wir eben, dann ist die Gravitation genauso stark wie die Quantenkraft. Ja. Nächster Punkt. Was kommt nach dem Urknall als nächstes?
Inflation.
Inflation. Da haben wir auch eine beschleunigte Expansion. Beschleunigte Expansion. Und die erklärt eben einige Phänomene, die man sonst nicht erklären kann. Also das Kausalitätsproblem, das Flachheitsproblem und so weiter. Das wurde dann, diese Probleme wurden explizit gesehen und gelöst von Alan Guth. Es gab natürlich Vorarbeiten, zum Beispiel von Starobinsky und anderen. Die hatten auch schon Lösungen von beschleunigter Expansion vorgeschlagen. Aber in dem Artikel von Alan Guth wird es zum ersten Mal benutzt, um zu erklären, wie man die Kausalität erklärt. Scheinbare Verletzung der Kausalität erklären kann und das Flachheitsproblem. Also das ist ein kausaler Mechanismus. Für zur Erklärung, andersrum, zur Erklärung des Kausalitätsproblems Flachheitsproblem und so weiter. Entropieproblem, wenn man das noch reinnehmen möchte, beziehungsweise das Problem der magnetischen Monopole. Das hat Alan Groove damals sehr interessiert. Der kam ja eher aus der Quantenfeldtheorie. Der hat sich also mit magnetischen Monopolen in nicht-abelschen Eichtheorien beschäftigt, kam also aus der Teilchenphysik und hat das Konzept dann angewandt eben auf die Kosmologie. Ja. Ein weiterer wichtiger Punkt der Inflation ist, es erklärt, woher die Strukturen im Universum kommen. Ursprung der Strukturen im Universum. Eben durch Quantenfluktuationen. Ja, um das umzusetzen, diese Inflation, nimmt man normalerweise ein Inflaton Field, ein skalares Feld, was man annimmt, dass es auch ein Quantenfeld ist, wenn man das quantisiert und überlässt es dann einer beschleunigten Expansion, dann stellt man fest, dass eben diese Quantenfluktuationen einfrieren, wenn sie den Horizont verlassen. Dann habe ich also irgendwelche Strukturen, die also außerhalb des Hubble-Horizonts sind, die kommen dann irgendwann wieder in unseren Sichtbereich rein, wenn das Universum sich weiter ausdehnt, kommen die wieder rein, wir sehen die wieder und dann verstärken die sich und bilden eben die großräumigen Strukturen. Das heißt, das setzt also die Ursprünge, die Anfangsbedingungen eben für die großräumige Struktur. Und da gibt es einige Vorhersagen, die passen dann auch. Also das eine ist natürlich die Strukturen, die man sieht. Das andere sind aber auch Daten von Kobe und von WMAP und Planck. Denn wenn ich diese Quantenfluktuation eben annehme und ich sonst keine Skala habe, ist das Ganze skaleninvariant. Also auf jeder Skala müsste ich die gleiche Stärke der Fluktuationen sehen. Und genau das sieht man auch in den Daten vom CMB. Noch Fragen oder Anmerkungen zur Inflation? Also die ersten Daten, die rauskamen, waren Kobe 92, Cosmic Background Explorer 92. Die haben zum einen gezeigt, dass also wirklich man eine perfekte Planck-Kurve hat für die Temperatur. Und das andere war eben dann diese Strukturen, die Abweichung davon, die waren eben skalenvariant. Skaleninvariante Fluktuation. Und diese Fluktuationen, die werden wir eben dann auch behandeln. Wir werden uns auch den kosmischen Hintergrundstrahlung nochmal genauer anschauen, was es überhaupt heißt, skaleninvariante Fluktuation, und wo man das überhaupt ablesen kann aus der kosmischen Hintergrundstrahlung. Weiß jemand, an welcher Stelle müsste man gucken in der kosmischen Hintergrundstrahlung, um die Inflation zu bestätigen? Irgendeine Idee? Gut. Wunderbar. Dann sind Sie völlig unvoreingenommen. Dann werden wir das dann in der Vorlesung uns erarbeiten, wo das zu sein hat und warum. Ja, und natürlich dann auch WMAP. Und natürlich dann Planck haben das weiter bestätigt. Man kann mittlerweile mit den WMAP und Planck-Daten kann man Modelle der Inflation einschränken. Es gibt gewisse Modelle, die sagen einfach dann das falsche Spektrum vorher. Es gibt kleine Abweichungen von der Skaleninvarianz, aber nur kleine. Und die sind modellabhängig. Und dann kann man eben Modelle ausschließen, die eine zu große Abweichung geben. Also den sogenannten spektralen Index, den man da rauszieht, der liegt bei, ich glaube, 0,96 plus minus 0,02 oder mittlerweile 0,01. Also sehr genau kann man das messen, wie das Spektrum aussieht. Und da fallen also einfache Modelle, die einfachsten fallen schon raus. Die gehen schon nicht mehr. Kann man schon einschränken. So, ja, was kommt als nächstes nach der Inflation? Baryogenese, ja, gut. Die weiß man nicht, wo die ist. Irgendwo findet die da statt. Baryogenese, Physik jenseits des Standardmodells. Ich schreibe es einfach mal hin. Baryogenese. Werden wir hier in der Vorlesung nicht behandeln. Das ist definitiv Physik jenseits des Standardmodells. Da weiß man noch gar nicht, wie das funktionieren soll. Also elektroschwache Theorie kriegt man es nicht hin. Die ist zu schwach dafür. Das klappt nicht. Man muss also dann irgendwelche anderen Modelle bemühen. Meistens geht es mittlerweile über sogenannte Leptogenese, also dass man erst Leptonenzahl produziert und die wird umgewandelt in eine Baryonzahl. Gut. Ja, was dann? Machen wir es einfach nach der Ära, also die nächste Ära, die kommt. Wir haben also die Inflationsära gehabt, die Planck-Ära, Inflationsära. Das wäre so die Baryogenese-Ära, das wäre jetzt so ein Abschnitt. Wir machen das dann über die Strahlungsära als nächstes. Also alles ist Strahlung. Strahlungsära. Ja, das hat ja schon Dan Brown gesagt in seinem Buch. Hat mich jemand mal gefragt, ein Student nach der Vorlesung. Oder irgendwo habe ich einen Vortrag gehalten und dann kam also dann, ich glaube, es war sogar ein Schüler, ob das wahr ist, was der Dan Brown da geschrieben hat in Illuminati. Am Anfang war alles nur Strahlung. Da war also im Prinzip nur Licht und Strahlung und sonst nichts. Da habe ich gesagt, ja, stimmt. Hier, Strahlungsära haben wir hier. Alles nur Strahlung. Achso, und Dan Brown hat natürlich noch was anderes gesagt. Ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal in meinen alten Vorlesungen gesagt. Ich sage es trotzdem nochmal. Dan Brown hat gesagt, den Urknall, den haben ja gar nicht die Kosmologen oder Physiker erfunden, sondern der wurde von der Kirche erfunden, ja, der Urknall. Die Urknalltheorie, Sie kennen das schon. Dann habe ich auch gesagt, ja, das stimmt. Das war nämlich der Herr Lemaître. Ja? Der Herr Lemaître, der hat eben gesagt, wenn ich eben die Friedmann-Gleichung löse, der kannte die Arbeiten von Friedmann, 1927 hat er eine Doktorarbeit drüber geschrieben, der Lemaître, und hat eben dann auch von dem Uratom gesprochen. Also alles dann ist dann konzentriert auf ein Atom, das Uratom, aus dem dann alles andere entsteht. Und da war interessanterweise war der also ein belgischer Priester, der also aber seinen Doktor am MIT gemacht hat, 27. Das ist also eine Erfindung der Kirche, Urknall. Ja, was passiert in dieser Strahlungsära? Zum einen haben wir verschiedene Phasenübergänge. Wir haben den elektroschwachen Phasenübergang, der kein Phasenübergang ist, also wo dann im Prinzip das vorher war das Higgs-Teilchen eben auch geschmolzen, das entsteht da, das Higgs-Teilchen entsteht und die W- und Z-Bosonen werden massiv. Das ist ein elektroschwacher Phasenübergang. Ich nenne es einfach mal Übergang, es ist ja kein richtiger Phasenübergang, es ist ein schneller Übergang. Der ist so bei 10 hoch minus 10 Sekunden. Und dann bei 10 hoch minus 5 Sekunden, da haben wir eben dann den QCD-Übergang. QCD-Übergang. Auch der Übergang ist kein richtiger Phasenübergang. Es ist in dem Sinne doch ein Phasenübergang, weil wir plötzlich was ganz anderes haben. Also vorher haben wir hier eben W- und Z-Bosonen gehabt, die dann massiv werden. W- und Z-Bosonen sind massiv. Durch den Higgs-Mechanismus, beziehungsweise dann die Quarkmassen entstehen. Hier beim QCD-Übergang könnte man durchaus dann schon von einem Phasenübergang sprechen. In dem Sinne, dass wir eben jetzt die Gluon einschließen, also Farbeinschluss machen. Also wir haben dann eben nicht mehr Quarks und Gluon. Von Quarks und Gluon zu Teilchen, die wir kennen, also zu Nukleon, Baryon, Nukleon. Da entstehen also dann wirklich zum ersten Mal Protonen und Neutronen. Die waren vorher nicht da. Und dann können diese Protonen und Neutronen in den ersten 3 Minuten dann eben die Big Bang Nukleosynthese machen, BBN. Big Bang Nukleosynthesis. Da entstehen dann eben die leichten Elemente, hauptsächlich Helium. Ich schreibe es hier hin. Helium und kleine Anteile von Lithium und eben auch Tritium entsteht da. Diese Teilchen. Keine schwereren Elemente, Big Bang Nukleosynthese. Da hat Gamow ja viel drauf gearbeitet. George Gamow war ein Schüler von Friedmann. Hat also seinen Doktortitel unter Friedmann gemacht. War erst in Russland, ist dann nach Amerika gegangen und hat dann da weiter geforscht. Auch in den 40er, 50er Jahren war einer der Hauptinitiatoren überhaupt, diese Urknallhypothese anzuschauen über die Entstehung der Elemente. Und sein Gegenspieler war ja Fred Hoyle gewesen. Und Fred Hoyle, der hat also gesagt, nee, die Elemente, die entstehen nicht in sowas Abstrusen wie dem Urknall, die entstehen in den Sternen. Das war also sein favorisiertes Modell. Im Nachhinein hatten natürlich beide recht gehabt. Und daher kommt auch der Begriff Urknall. Also Fred Hoyle hat sich eben über die Theorie seines Kollegen lustig gemacht und hat es in einem Radiointerview wohl als Big Bang bezeichnet, als Urknall. Und daher kam der Begriff, den wir heute noch verwenden. Big Bang Nukleosynthese. Also Gamow war ja ein sehr offener und lustiger Mensch, war immer für Scherze zu haben. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er diesen Begriff liebend gerne übernommen hat für seine Theorie. So, das war also die strahlungsdominierte Ära. Jetzt kommt die Materie-Ära. Die Materie-Ära und die passiert erst ab einer Rotverschiebung Z kleiner 3000. Z kleiner 3000. Da ist also das Universum Materie dominiert. Da haben wir eben dann die kosmische Hintergrundstrahlung. CMB. Und zwar entkoppelt die bei einer Rotverschiebung von, wer weiß es noch, bei welcher Rotverschiebung die kosmische Hintergrundstrahlung entsteht? 1100. Ungefähr 1100. Also ganz knapp dahinter. Erst wird es Materie dominiert und dann haben wir schon kosmische Hintergrundstrahlung. Und da sehen wir schon Strukturen. Also das Universum war gerade so ein Begriff eben, von Strahlungsdominanz überzugehen zur Materiedominanz. Und dann sehen wir also auch schon diese ganzen Strukturen in der kosmischen Hintergrundstrahlung, die natürlich dann eben durch Materie kommt, durch die Gravitationspotenziale von Materie. So, wo bin ich hier? Ja. Man kann dann eben über die Daten, die man da hat, kann man sich angucken, wie sehen die Komponenten aus bei der Entkopplung der Photonen. Entkopplung der Photonen. Und dann ist der Anteil folgendermaßen. Anteile dunkle Materie 63%. Dann Photonen 15%. Neutrinos, was habe ich hier? 10%. Baryon 12%. Das sind also die Anteile zum Zeitpunkt der Entkopplung der Photonen, die man aus der kosmischen Hintergrundstrahlung abliest. Wenn Sie natürlich fragen, das sind ja völlig falsche Zahlen, wir wissen doch, es ist ganz anders. Ja, heutzutage haben wir 70% dunkle Energie, 25% dunkle Materie und der Anteil der Strahlung, also Photonen und Neutrinos, liegt im Bereich von 10 hoch minus 5. Also vernachlässigbar. Das kam eben durch die Expansion des Universums, Entwicklung der Friedmann-Gleichung als Funktion der Zeit. Da geht eben die dunkle Materie, geht wie die I1 über A hoch 3 geht runter, wie das Volumen anwächst, geht eben die Dichte der dunklen Materie entsprechend runter. Und auch der Baryon geht entsprechend runter. Das Verhältnis sollte dann ungefähr gleich bleiben, 1 zu 5 ungefähr. Die gehen dann ganz weg, denn die gehen wie 1 über a hoch 4, die werden eben rot verschoben. Zusätzlich eben zur Volumenabnahme kriegen den Zusatzfaktor. Ja, und die dunkle Energie ist konstant. Das heißt, irgendwann, wenn es eine dunkle Energie gibt, fällt also die dunkle Materie unter dem Anteil der dunklen Energie. Und wir haben dann eben das, die Lambda-Ära. Die Ära der kosmologischen Konstante, die dann irgendwann auftauchen muss, wenn Lambda ungleich 0 ist. Wichtiger Punkt ist hier, wir haben im Prinzip hier verschwindend geringe Effekte der kosmologischen Konstanten. Die sind also im Bereich von 10 hoch minus 9. Also im Prinzip dürfte man aus der kosmischen Hintergrundstrahlung überhaupt nichts lernen über die kosmologische Konstante. Gar nichts. Man kann erst dann was lernen, wenn man Bezüge setzt eben zu dem, was wir heute sehen. Also man braucht noch ein paar Zusatzannahmen und dann erst kann man eben die kosmische Hintergrundstrahlung verwenden, um Einschränkungen zu machen für die dunkle Energie. Heute leben wir in der Lambda-Ära. Das ist heute. Und es ist, ab welchem Z passiert das denn? Z kleiner als welchem Wert? Haben wir plötzlich ein Lambda-dominiertes Universum? Weiß das jemand? Ungefähr? Vorstellung? 10, 100? Nee, keine Idee. Ist jetzt erst passiert. Z ungefähr 1. Z ungefähr 1. Also das ist auf kosmologischen Skalen. Wir reden hier von 1000. Hier reden wir von Milliarden, von Rotverschiebungen. Ist das nichts. Und das ist das kosmische Koinzidenzproblem. Warum ist die dunkle Energie gerade heute da? Warum hat sie den Wert, den sie heute hat? Ein ganz kleiner Wert, ein anderer Wert, und das hätte bei ganz anderen Z-Werten eben entstehen können, diese Lambda-Ära. Und ich hatte gerade gesagt, dass hier also der Anteil 10 hoch minus 9 ist, eben weil die kosmologische Konstante konstant ist, dunkle Materie fällt wie A hoch 3 ab oder wie Z hoch 3. Bei Z gleich 1000 habe ich also einen Faktor, nicht 10 hoch 3, sondern 10 hoch 9 Unterschied. Aber heute, erst heute, ist also wirklich ungefähr Gleichstand. Der Anteil ist 70% zu 25% und wäre also, wenn ich Z gleich 10 habe, schon wieder ein Faktor 1000 anders. Dann hätte ich also 99% dunkle Energie und der Anteil der dunklen Materie liegt dann eben nicht bei 25%, sondern liegt dann bei irgendwo im Promillebereich noch drunter. Das ist das kosmische Koinzidenzproblem. Ja, und da schließt sich der Kreis wieder, denn hier haben wir wieder beschleunigte Expansion. Wie zum Anfang. Also wir fangen mit einer beschleunigten Expansion an und hören mit einer beschleunigten Expansion auf. Ich schließe das Ganze wieder. So, habe ich noch Zeit, so ein bisschen Historie? Ja, haben wir noch. Sind dazu noch Fragen zur Materie-Ära, Strahlungs-Ära, zur Lambda-Ära, irgendwelche Anmerkungen? Ja?
Wie sah es denn mit der Expansion während der Materie-Ära nochmal aus? Ist sie da konstant gewesen oder ist es sogar wieder langsam kollabiert, weil es noch keinen Sinn hat, dann die Anteile sich ja wieder zugunsten der Materie verändert hätten?
Die Frage war, wie sieht die Expansion aus zur Zeit der Materie-Ära? Das kann man halt über den Skalenfaktor kann man das ja klassifizieren. Dann kann man eben sagen, der Skalenfaktor hier in der Materie-Ära a von t ist proportional zu t hoch, wer weiß es? Nein? Ja. Zwei Drittel. Während hier der Skalenfaktor, wie geht der hier? Wer weiß es? Das wissen Sie, oder? Das ist einfacher als das da oben, oder? Beschleunigte Expansion, das Universum dehnt sich exponentiell aus. Also der Skalenfaktor geht exponentiell. Exponentiell. Von h mal t und h ist die kosmologische Konstante, also im Prinzip lambda mal t. Da muss ich eine Wurzel draus ziehen, ne? Wurzel lambda. Oder ich schreibe einfach hin h. H ist eben dann der Hubble-Parameter. Hubble-Parameter. Der dann eben bestimmt ist durch die kosmologische Konstante Lambda. Proportional zur Wurzel Lambda. Exponentiell. Das habe ich hier auch. Achso, zur Vollständigkeit halber noch die Strahlungsära. Wie geht da das Gartenverhalten? A von T proportional zu T hoch.
Vier Drittel?
Nein. Nein. Da war es auch, nein, nicht ein Drittel, nein. Nee. Gut, eineinhalb. Hier auch eineinhalb. War vier Drittel, war nicht so weit weg, ja. Ja, für kosmologische Größenverhältnisse, ob jetzt vier, also Größenordnung 1 passt. Ja? Ja. Mehr brauchen wir auch nicht zur Diskussion. Ja? Also Größenordnung 1 und hier dann eben wesentlich höher. Beantwortet das Ihre Frage?
Ich muss genau darüber nachdenken, was das genau bedeutet.
Ja. Ja. Sie meinten, ob die Expansion dann irgendwie konstant ist. Also die geht im Prinzip. Ja, Expansionsrate, alle Skalen im Universum werden immer multipliziert mit diesem Faktor a und der geht mit der Zeit so. Also es ist immer eine Expansion da und die geht mehr oder minder langsam oder schnell vonstatten. Ja, es ist nie konstant, a von t ist nie konstant. Das war das, kommen wir gleich zu. Ja. Ja.
Das heißt, nach 98 hat sich dann praktisch das Verhältnis geändert.
Ja, wenn man jetzt quantenmechanisch überlegen würde. Ja, also man muss ja erst die Beobachtung machen, damit die Beobachtung Wirklichkeit wird in der Quantenmechanik. Also die Wellenfunktion kollabiert. Also wäre ja die Lambda-Ära-Wellenfunktion, wäre erst 98 für uns kollabiert. Ja. Thank you. So, dann gehe ich noch kurz ein auf die kosmologische Konstante, wie die entstanden ist. Kosmologische Konstante. Also Einstein hat die schon 1917 eingeführt. Er hat 1915 ja seine Theorie aufgestellt, die allgemeine Relativitätstheorie, hat er 1917 eben schon kosmologische Modelle gebaut und hat da eben festgestellt, wenn er die Standardgleichung löst, kriegt er also ein expandierendes Universum. Also entweder dehnt sich es aus oder es kollabiert, aber es ist kein statisches Universum. Und dann hat er eben eine Konstante eingeführt in seine Gleichung und das darf man machen. Auch auf mathematischem Standpunkt ist es völlig legal, da noch eine Konstante einzuführen. Und diese Konstante, die geht in die Gleichung so ein, dass man was konstruieren kann, dass a von t konstant ist. Also a Punkt ist 0 und a 2 Punkt war 0. Und das geht, wenn ich einen gekrümmten Raum habe und eine kosmologische Konstante. Eben für ein statisches Universum. Statisches Universum. Zeigt sich dann aber im Nachhinein, wenn man so eine kleine Störung machen würde dieser Gleichung, dann würde das Universum sofort irgendwie kollabieren oder expandieren. Also die Lösung ist instabil. Also es ist eine instabile Lösung. Werde ich wahrscheinlich als Übungsaufgabe auch stellen dann nächste Woche. Da diskutieren wir das im Detail, die Friedmann-Gleichung, und dann können wir das in den Übungen diskutieren, dieses statische Universum und stabile Lösung. Ja, Sie müssen sich die Situation 1917 vorstellen, da kannte man noch nicht mal Galaxien. Da war noch nicht mal bekannt, dass Andromeda eine Galaxie ist. Das war so ein Nebel, diffuser Nebel, der da war. Da gab es die planetarischen Nebel, da gab es dann die Kugelsternhaufen, andere offene Haufen, interstellares Gas gab es da und dann gab es halt diesen anderen Nebel, der relativ groß war. Das war Andromeda, aber dass es eine Galaxie war, das wurde von Philosophen schon spekuliert, dass wir ein Inseluniversum leben. Gab es ja schon Vorüberlegungen von Kant. Und 1917 hat man noch diskutiert, also wirklich unter den Astronomen gab es also einen richtigen Streit, ob die jetzt außerhalb unserer Milchstraße liegen, diese Nebel, oder innerhalb der Milchstraße. Die Größe der Milchstraße wurde diskutiert, ob das jetzt 10 Kiloparsec sind oder 100 Kiloparsec oder ein paar Megaparsec. Das war alles noch im Fließen, das konnte man noch nicht erklären. Erst durch ein neues Teleskop konnte man eben auflösen, dass diese Nebel, diese weit entfernten Nebel von Andromeda, dass da in der Tat einzelne Sterne sind. Und Hubble hat eben da die Cepheiden gefunden und konnte eben aus der Periode-Leuchtkraft-Beziehung Rückschlüsse ziehen über den Abstand von Andromeda-Galaxien, fand eben viel weiter weg als die Größe der Milchstraße. Ist also in der Tat eine Galaxie. Hat dann andere Galaxien, hat er eben auch Spektren aufgenommen, hat den Abstand bestimmt über Cepheiden und hat eben dann das Hubble'sche Gesetz aufgestellt und in der Tat das Universum expandiert. Das war aber erst 1929. Gell? Also Hubble 1929, Universum expandiert, Hubble-Gesetz. Es gab vorher schon Beobachtungen von Sliver, also der hat schon 1919, Anfang der 20er Jahre, hat er schon Rotverschiebungen gemessen von Galaxien, der kannte aber den Abstand noch nicht. Also der hat Rotverschiebungen gesehen, aber das Hubble-Gesetz wurde wirklich dann erst wirklich von Hubble aufgesetzt, dass das eben extragalaktische Maßstäbe sind. Ja, wie erklärt man sich das heute, die Teilchen, die Vakuumenergie? Also heute, aus der Teilchenphysik, gibt es eben die klassische Abschätzung, das sei eben Vakuum. Eine Vakuumenergie. Vakuumenergie kann man sich ausrechnen, das Energie des Vakuums. Oder die Energiedichte des Vakuums, die sollte eben proportional sein, irgendein Cutoff, irgendeine Skala hoch 4. Nennen wir das mal eine Skala, was nennen wir denn? Also wir haben so ein Integral, wir integrieren über alle möglichen Energien, die von K abhängen, E. Ultrarelativistischer Fall, dann sagt man eben, das geht von 0 bis unendlich. Und im Prinzip läuft es dann, wenn ich hier einen Cut-Off setze, ansonsten divergiert das Ganze ja, setze ich also hier einen Cut-Off, K-Max, dann geht es irgendwie wie K-Max hoch 4. Das ist so die naive Abschätzung und dann sage ich eben, der obere Cut-Off ist die Planck-Skala. Wenn ich eben sage, das ist die Planck-Skala mit 10 hoch 19 GeV, vergleiche das mit dem Wert heute, Rho Lambda gemessen, ist eben ungefähr 10 hoch minus 12 GeV hoch 4. 10 hoch minus 12 gegenüber 10 hoch 19, das sind also schon mal 30 Größenordnung hoch 4, sind 120 Größenordnung. Größenordnungen daneben. Und das ist eine der größten Diskrepanzen, die man in der Physik überhaupt kennt. Irgendwas, was 120 Größenordnung daneben liegt. Wenn man das genauer rechnet, diejenigen, die Quantenfeldtheorie hören, man macht das normalerweise dann im MS-Bar-Scheme, also man kann natürlich Singularitäten rausnehmen, renommieren, dann würde man das eben finden, dass das Ganze bis zu einer Massenskala gültig ist. Also QFT, MS-Bar, Scheme, Schema, da findet man eben die Vakuumenergie, die ist dann ungefähr eine Massenskala hoch 4. Ja, weil ich eben diesen endlichen Anteil abziehe, ich habe dann nur noch den Massenterm stehen und das wäre dann das massivste Teilchen, das wir kennen. Also wäre das im Prinzip die Masse des Top-Quarks hoch 4. Aber die Masse des Top-Quarks liegt auch bei 10 hoch 2 GeV. Na gut, dann habe ich halt 14 mal 4, 56 Größenordnung daneben. Ja, man könnte mit SUSY argumentieren, naja, wenn ich die Vakuumenergie nehme von Boson und Fermion, heben die sich doch genau auf. Nur ist SUSY-Symmetrie gebrochen und auf welcher Skala? Auf der elektroschwachen Skala, irgendwo auf der Top-Skala oder vielleicht drüber sogar. Also man hat noch keine SUSY-Teilchen gefunden am LHC. Also irgendwo im TeV-Bereich liegt eher noch höher als diese Abschätzung. Ja, das ist das Dilemma der kosmologischen Konstante, was bis heute noch nicht gelöst ist. Und wir versuchen dann halt weitere Lösungsansätze im Laufe dieser Vorlesung uns anzuschauen und zu erarbeiten. Gut, sind dazu noch Fragen? Gut, dann machen wir für heute Schluss und sehen uns dann nächste Woche Mittwoch zur Vorlesung. Zur richtigen Vorlesung, das war jetzt ja hier nur ein...